Christian Farnbach, hallo.
Hallo, hier ist Holger.
Hi.
Ich rufe an wegen der Washington Post.
Ja.
Du bist freier Journalist in New York. Manche kennen dich hier vielleicht auch als Gründungsmitglied der Krautreporter, wo du auch immer noch ein Newsletter schreibst, die Morgenpost. Sag mal, freier Journalist in New York, wovon lebst du?
Also, Krautreporter, deutsche Presseagentur, ich schreibe für die Salzburger Nachrichten, unterrichte, wie Journalismus sich verändert, unter anderem in Hamburg. Und habe jetzt ganz neu einen eigenen Podcast, der, wie alle Leute, der versucht, die USA zu erklären, der heißt Bei Burger und Bier.
Bevor wir uns jetzt an New York festquatschen, fahren wir einen halben Tag mit dem Auto die Küste runter nach Washington. Da erscheint die Washington Post. Welchen Stellenwert hat diese Zeitung?
Ich würde sagen, einen hohen. Das hat historische Gründe. Eigentlich war die Washington Post ja so ein bisschen so ein Lokalblatt und dann kam halt Watergate in den 70ern. Seitdem haben die so ein bisschen so oberhalb ihrer eigenen Gewichtsklasse mitgekämpft und sind jetzt schon eines der wenigen nationalen Titel, aber trotzdem nur ein Bruchteil dessen, haben trotzdem nur einen Bruchteil der Relevanz, die die New York Times hat. Die New York Times nimmt sehr viel mehr Platz ein. Das ist ja auch nach Deutschland so.
Kann man das in Zahlen ausdrücken? Wie viel größer ist die New York Times?
Wenn wir nur uns auf Journalisten im Newsroom oder redaktionell tätige Journalisten konzentrieren, dann sind bei der New York Times ungefähr 1700 Leute. Die Washington Post hat ungefähr 900, 940. Das verändert sich immer ein bisschen. Es gab neulich auch so eine Buyout-Runde, wo also quasi alle ein Paket angeboten bekommen haben, damit sie bitte gehen. Und tatsächlich ist es so, dass die New York Times inzwischen eine riesige Marktmacht hier hat. Es gibt Statistiken, wonach eine von 12 redaktionell tätigen Journalistinnen in den USA bei der New York Times inzwischen ist. Also die saugen auch sehr, sehr viel auf. Und das hat dann selbst für so einen Titel wie die Washington Post Konsequenzen, die mit 940 Leuten natürlich auch noch immer sehr, sehr groß sind. Ich weiß nicht, wie viele deutsche Redaktionen es gibt mit 940 Redaktionsmitgliedern, aber eben natürlich doch etwas kleiner sind. Und man muss natürlich sagen, was die Washington Post im Vergleich zu der New York Times sehr viel weniger hat, ist, dass sie einfach, die New York Times ist ja ein Gaming-Studio mit Kochbuchabteilung und so ein bisschen Nachrichten. Und die Washington Post ist schon noch sehr, sehr viel mehr im Kerngeschäft, würde ich sagen.
Und gefühlt rumpelt es bei der Washington Post immer ein bisschen stärker im Verlagsgebäude, als es das bei der New York Times macht. Was ist diesmal los bei der Washington Post?
Ja, also wie viel Zeit haben wir? Es ist wirklich eine ganze Daily Soap.
Vielleicht fangen wir an mit, um welche Leute geht's? Wer sind die Darsteller dieser Show?
Genau. Also wir fangen mal ganz, ganz oben an, weil das weiß man ja eigentlich vielleicht noch so am ehesten. Also ganz oben bei der Washington Post steht Jeff Bezos, Inhaber von Amazon und eben Inhaber der Washington Post, weil es anscheinend ein nettes Milliardärsprojekt ist, sich eine Zeitung und einen Medientitel zu gönnen. Es ist nicht so ganz klar, warum er sich die Washington Post je gekauft hat, aber man liest sehr häufig und hört sehr häufig, dass er auf jeden Fall an die Unabhängigkeit des Titels glaubt und auch an den Wert von Journalismus. Und das ist für ihn, obwohl die Zeitung massiv Geld verliert, das auch seit Jahren tut, fast 100 Millionen letztes Jahr verloren, dass er nicht das Gefühl hat, okay, ich drehe da jetzt den Hahn zu. Also Jeff Bezos ganz oben. Und dann gibt es darunter einen Herausgeber und CEO, der ist jetzt neu dabei, Sir William Lewis. Und
Sir,
merkst du schon, Brite. Der ist neu hinzugekommen, hat eine schillernde Geschichte, kommen wir gleich ja noch mal ein bisschen drauf. Was vielleicht wichtig ist, schon mal zu hören, ist, den Sir hat er verliehen bekommen, weil er mal mit Boris Johnson ein bisschen ein Gspusi war. Also auch das schon wieder was, wo die Alarmglocken schrillen bei den Amerikanern. Und Sir William Lewis ist relativ neu an Bord, eben als Herausgeber und CEO und ist aneinander geraten mit Sally Busby. Dritter Name. Sally Busby ist die Chefredakteurin gewesen, muss man sagen. War die allererste Frau in der Geschichte auf diesem Posten. War vorher 3 Jahrzehnte bei Associated Press. War dort Chefredakteurin, auch Senior Vice President. Also auch eine Frau, die bei Associated Press auch quasi an der Produktweiterentwicklung gearbeitet hat und jetzt nicht nur so quasi die Edelfeder war so. Sally Busby, sehr, sehr wichtige Side Note, hat mal das Pech gehabt, neben mir bei einem Abendessen sitzen zu müssen, bei dem ich sie, glaube ich, sehr über den Eurovision Song Contest voll geredet habe. Aber ich weiß nicht, vielleicht hat sie das in den letzten Wochen, in den turbulenten Wochen auch ein bisschen erheitert. Man kann nur hoffen. Und jedenfalls, Sally Busby ist eine amerikanische Journalistin in einer Tradition, die es hier in den USA gibt und die sich eben auch dann wieder von Großbritannien unterscheidet. Dahingehend, dass Journalismus hier bei den Titeln auch sehr kritisch mit sich selbst umgeht. Auch die Washington Post hat einen großen Stolz darin, auf die eigenen Prozesse kritisch zu blicken. Es gab sogar, kommen wir vielleicht ja nachher nochmal drauf, bei manchen Häusern gibt es sogar den sogenannten Public Editor, also sowas wie ein Leserrat, nicht ein Leserrat im Sinne, dass da mehrere Personen sitzen, aber ein Redakteur, der mit den Augen der LeserInnen über die Prozesse und die ethischen Richtlinien des Titels nachdenkt. So, heißt aber, auch bei der Washington Post gab es eben diese Tradition zu sagen, wir gehen auch mit unseren Leuten in der eigenen Berichterstattung kritisch um. Auch Jeff Bezos sagt, ich möchte, dass die Washington Post sehr kritisch über Arbeitsbedingungen bei Amazon schreibt. Ich möchte nicht, dass das ausgespart wird. Und nach allem, was man hört, ist es auch an dem redaktionellen Produkt erkennbar. Das ist auch eine Zeitung, die investigativ kritisch mit Amazon oder anderen großen Tech-Unternehmen, mit denen vielleicht Jeff Bezos dann befreundet ist, kritisch umgeht.
Das sind ja gerade mal 4 Leute, das lässt sich doch, so kompliziert kann es doch nicht sein. Was ist denn da jetzt, was ist denn jetzt mit den 4 Leuten, also haben die eine, genau. Ist das eine Affäre?
Ich glaube, da wird es zu keiner Affäre mehr kommen, glaube ich, nach allem, was man von außen liest. Sir William Lewis nämlich soll Sally Busby gepusht haben, zu sagen, ich möchte nicht, dass über meine Vergangenheit kritisch in der Washington Post berichtet wird. Und zwar über meine eigene Vergangenheit und dann, jetzt kommt noch eine Person dazu, Robert Winnett. Robert Winnett und William Lewis sind Freunde aus britischen Zeiten. Und jetzt gehe ich noch mal ein bisschen zurück und erkläre dir noch mal die Geschichte von William Lewis. William Lewis ist eben Brite, war zuerst bei der Financial Times, aber war dann eben auch bei Rupert Murdoch im Medienuniversum. Rupert Murdoch ist ja ein bisschen so die düstere Seite, natürlich der weltweite Boulevard-Mogul, der meines Erachtens Demokratien weltweit aktiv geholfen hat zu zerstören. Unter anderem eben bei der Sunday Times, da war Lewis dann Business Editor in eben dem Murdoch-Blatt, ist dann aber erstmal von Murdoch weggegangen zum Daily Telegraph, britischer Titel, der so mit den Konservativen in Großbritannien sehr, sehr nahe zusammenarbeitet oder denen sehr nahe steht. Und nachdem er beim Daily Telegraph war, ist William Lewis wieder zurückgegangen zu Murdoch und war dann dort Teil der Gruppe, die 2011 hinter einem Hacking-Skandal aufwischen sollte, so ein bisschen. Also es gibt ja in Großbritannien diesen großen Hacking-Skandal, wo rausgekommen ist, dass bei Murdoch-Titeln man sich in Telefone und E-Mail-Accounts eingehackt hat. Und da ist nicht ganz klar, was hat Lewis gemacht? Eigentlich sollte er mit Scotland Yard arbeiten, mit dem Parlament, also bei der parlamentarischen Aufarbeitung dieses Medienskandals mitarbeiten. Es gibt aber eben auch Stimmen, zum Beispiel die Anwälte von Prince Harry, von Hugh Grant, dem Schauspieler, die sagen, hat er mehr Cover-up gemacht und versucht, das zu vertuschen. Zum Beispiel soll der so ein paar Millionen Mails haben löschen lassen, die eigentlich die Ermittler gerne nochmal vielleicht konserviert gesehen hätten. So.
Moment, wer hat jetzt William Lewis eingestellt? War das Jeff Bezos?
Nein, wir reden jetzt immer noch quasi über die britische Welt sozusagen und über die Vergangenheit.
Ja, klar, aber so jemand stellt man doch nicht ein.
Ah, bei der, ja, naja, so, die, das ist, muss ich gestehen, das ist dann so ein bisschen das, wo es mich verlässt, weil ich mir die Motive, wieso William Lewis da hingekommen ist, sind mir nicht ganz klar. Ich vermute, die Washington Post, jetzt habe ich vorhin ja schon ein bisschen über die finanziellen Probleme geredet, die Washington Post hat, wie sehr viele US-Titel im Moment, ein Relevanz- und ein Zuschauerinnen-, ein Leserinnenproblem, nämlich seit den Trump-Jahren, jetzt eben unter Biden, hat sich das Publikum der Washington Post seit 2020 halbiert. 50% Audience Drop-Off. Also kannst du dir vorstellen, dass es natürlich alles massive Probleme nach sich bringt. Und die Art und Weise, wie die US-Medien darauf antworten, dass etwas Ähnliches ist bei CNN zum Beispiel passiert, ist in der Regel zu sagen, Mensch, wenn wir dieses Publikum so krass verlieren, wir müssen uns mehr öffnen für neue Publikumsschichten, für auch Publikumsschichten von diesen eher traditionell Mitte-Links-Titeln, wie vielleicht CNN oder wie vielleicht der Washington Post, hin zu einem konservativen Publikum. Und da ist meine Mutmaßung, dafür hat William Lewis dann da gestanden. und zu sagen, ah, okay, das ist eine frische Stimme, die uns helfen kann, wieder an dieses Publikum zurückzukommen. Als eben Herausgeber und CEO, also erstmal ursprünglich jetzt nicht als quasi der Chefredakteur. Aber als er dann da war, ist er mit der bestehenden Chefredakteurin, also Sally Busby, so aneinander geraten, sodass, als es dann eine kritische Story über ihn gab in der Washington Post, plötzlich danach bekannt gegeben wurde, also Sally Busby muss gehen. Es war nämlich eine Geschichte, und dann schließt sich gleich der Kreis, darüber, welche Rolle hatte William Lewis bei diesem Hacker-Skandal. Also es ist nicht ganz klar, hat er da vertuscht? Und die zweite Sache, die den Leuten bei der Washington Post aufstößt, ist, dass Lewis und sein Kumpel, den er auch mit an Bord und rübergeholt hat zur Washington Post, Robert Bonnet, der das News Reporting bei der Washington Post leiten soll. Es ist nicht, also was den aufstößt, den Amerikanern, ist, dass es in der Vergangenheit in Großbritannien Geschichten gab, für die die Geld bezahlt haben an Informanten, zum Beispiel um an bestimmte Datensätze zu kommen. In Großbritannien ist das in Grenzen erlaubt. Wenn man sagt, es dient der journalistischen Aufarbeitung, dann darfst du da Geld geben. In den USA ist es sehr, sehr verpönt, weil gesagt wird, für Quellen wird einfach nicht gezahlt. Heißt also, da kommen Leute mit einer ganz anderen Unternehmenskultur jetzt in die Washington Post rein, entlassen die Chefredakteurin, und im Moment die große Frage ist, wie geht es mit diesem Titel weiter?
Moment, ich denk Sally Busby ist freiwillig gegangen.
Ja, gut, aber also ich meine, wie sehr weiß man das von außen? Ist ihr aufgestoßen, dass sie weiter mit diesem Typen zusammenarbeiten muss auf absehbare Zeit, der anscheinend eine andere philosophische, journalistische Philosophie hat? Oder hat er sie dann da geschasst und so? Ja, also da müsste ich jetzt mutmaßen. Ich kann sie ja mal fragen.
Fehlt noch der Public Editor in dieser ganzen Geschichte?
Ja, der Public Editor ist leider eine Position, die so gut wie ausgestorben ist. Und dann sind wir ja schon so fast ein bisschen bei dieser Frage, wie funktioniert Medienkritik in den USA, oder wie funktioniert so ein bisschen so dieses sich selbst bespiegeln. Denn also meines Erachtens sehen wir im Moment bei vielen USA-Titeln, dass es so ein bisschen Selbstmord aus Angst vor dem Tod gibt. Wir sind jetzt halt wieder im Wahlkampf drin mit Trump, und es wird gesagt, Mensch, diese ganzen Rechten, die glauben uns alle nicht mehr, und das Vertrauen in Journalismus ist gesunken. Wir müssen jetzt näher an die herankommen. Ich finde auch ich komme nochmal kurz auf die Times zurück, auch bei der Times sieht man das sehr stark, dass sie gerade im Meinungsteil im Moment viele Leute reinholen, die dann sehr konservative Stimmen sind, die aber meines Erachtens oft so katastrophale Positionen verkaufen, dadurch, dass die Konservativen in den USA sich so nach rechts verschoben haben. Also man muss die Republikaner in den USA verstehen wie so einen krassen AfD-Flügel in Thüringen. Ja? Das ist nicht mehr die Union oder so. Ja? Und dass man in dem Willen, sich diesen Leuten anzunähern, denen total eigentlich auf den Leib geht. Und meines Erachtens auch niemanden zurückholt, weil die sowieso schon an Fox News oder noch darüber hinaus verloren sind. So. Und diese Public Editor-Rolle ist bei der New York Times schon ganz lange unbesetzt. Das war Margaret Sullivan. Die gibt es dann nicht mehr. Es gibt eine Person bei den Dallas Morning News, die das macht, NPR, also das öffentlich-rechtliche Radio, es stimmt jetzt nicht ganz, aber das Radio in den USA hat noch eine Person, aber ansonsten gibt es so diese Leserinnen-Augen nicht mehr so stark. Und bei der Washington Post leider auch gar nicht. Sondern die einzige kritische Begleitung ist dann im Heft selber.
Was kritisiert denn die Washington Post momentan an sich selbst? Also, was ist das Problem? Dass Sally Busby gegangen ist?
Ich glaube, die größte Kritik ist, warum kommt so ein fragwürdiger Typ zu uns her, der Geld bezahlt hat für Geschichten in der Vergangenheit, der mit unlauteren Methoden gearbeitet hat. Die neueste Geschichte ist jetzt, dass Wynette, also der Kumpel, der die News Division leiten soll, der Kumpel von Will Lewis, dass Wynette zum Beispiel früher auch mit einem Schauspieler gearbeitet haben soll bei der Sunday Times in Großbritannien. Dieser Schauspieler war dann ein Lockvogel und hat dann als Lockvogel unter Vortäuschung falscher Tatsachen versucht Geschichten rauszukriegen. Auch sowas eben zu sagen, ich recherchiere, indem ich mich als jemand anders ausgebe, ist in den USA sehr, sehr verpönt. In Großbritannien wieder im Journalismus normaler. Zumindest in den USA ist es zumindest im seriösen Journalismus verpönt, würde ich sagen. Also ich glaube, die große Kritik ist, wir haben hier ein Traditionsblatt Und mitten in einem wichtigen Wahlkampfjahr leisten wir uns eine Umbesetzung von Leuten, die so krass eigentlich im Widerspruch steht zu unseren ethischen Standards bei uns im Haus und bei uns im Land allgemein.
Wie äußert sich diese Kritik, diese Unruhe in der Washington Post? Kann man die in der Zeitung auch lesen?
Ja. Also diese Winnett-Geschichte über den Lockvogel, die ich gerade gesagt habe, die steht da drin. Also das sind sehr, sehr lange Artikel, auch in der Washington Post. Die New York Times berichtet relativ ausgiebig drüber. Also und bei der New York Times habe ich manchmal den Eindruck, okay, da ist jetzt auch so ein bisschen so Gehässigkeit mit dabei oder eine Freude über die Probleme der Konkurrenz. Aber ich finde auch, wenn du es bei der Washington Post liest, hast du den Eindruck, oh wow, das ist schon eine ehrliche Selbstreflexion, zumindest mit diesen Personalfragen. Ich finde, dann reden wir jetzt noch nicht darüber, dass jetzt ehrlich reflektiert wird, welche journalistischen Standards wollen wir uns geben und sind sinnvoll und so. Das ist nochmal eine andere Frage. Ich finde, es ist auch immer noch eine Frage, wenn wir jetzt auf die große politische Diskussion eingehen, so wie geht man mit den Rechten um, wie geht man mit Donald Trump um. Wir sehen auch jetzt wieder im Wahlkampf, dass auch seriöse Titel eigentlich keinen Weg finden, mit diesem dauerlügenden Kandidaten vernünftig umzugehen. So. Aber in der Washington Post selber siehst du sehr ausführliche, sehr detaillierte Artikel und wirklich auch Artikel, die wirklich über 10.000, 15.000 Zeichen gehen und wo du auch denkst so, wow, eigentlich frage ich mich schon, für welches Publikum das jetzt ist und ob jetzt so eine normale Abonnentin das also so im Detail wissen möchte, ob da jetzt irgendwie, was Hugh Grants Anwalt mal zum neuen Chefredakteur oder zum neuen Herausgeber gesagt hat, das sei mal so dahingestellt. Aber nichtsdestotrotz, also mein Eindruck ist trotzdem, dass es eine authentische Reflexion ist, die jetzt nicht nur irgendwie so ein Infighting nach draußen tragen möchte, sondern ich glaube, es ringt schon damit so, was ist unsere Zukunft?
Gibt es seitens der Redaktion irgendeine Forderung, explizit oder implizit?
Es gibt meines Wissens noch keine offene Forderung, diese Leute da nicht ans Steuer zu lassen, aber es gibt im allgemeinen Medienumfeld in den USA, wenn du jetzt mal so gehst, so was wird bei Blue Sky geschrieben, was wird bei Twitter geschrieben, da gibt es schon diese Frage, meine Güte, warum werden diese Murdoch-Leute, die eben überhaupt nicht an Democracy dies in darkness und halt an diese ethischen Standards anscheinend in der Vergangenheit geglaubt haben. Warum setzt man sich diesem Risiko aus, diese Menschen ranzuholen, die anscheinend in einem Moment, in dem die US-Demokratie so krass natürlich auch bedroht ist, das muss man ja wirklich klar machen, dass Donald Trump ein Programm hat, das auch Journalisten fertig machen will, ausweisen will, einsperren will. Das ist ja ein Programm, was ganz stark auch an Rache arbeitet. Warum leistet man sich in einem Moment dieser historischen Bedrohung Leute, die eigentlich eher eine Geschichte haben, die darauf deuten lässt, dass die dem eher zuarbeiten würden, als dass sie mit breitem Kreuz dagegen kämpfen würden?
Aber wem wird diese Frage überhaupt gestellt? Du hast ja eben gesagt, du würdest dich selbst fragen, für welches Publikum wird das eigentlich geschrieben? Hast du eine Antwort auf diese Frage? Zumindest als Arbeitshypothese irgendwie?
Vielleicht für den Übermedien-Podcast oder so. Also nein, natürlich ist
aber Journalismus es muss doch irgendeine Konsequenz auch haben, diese Reflexion. Und im Moment klingt es so, als hätte die überhaupt keine Konsequenz. Es würde die halt um das Reflektieren willens reflektieren.
Ja, ich glaube, dafür stecken wir auch noch zu sehr im Konflikt drin, glaube ich gerade. Also das ist, glaube ich, noch, dass da im Moment noch zu viel Staub gerade aufgewirbelt ist. Ich würde mir wünschen, dass es dazu führt, dass wenn es von diesen Personalfragen sich wegbewegt, man irgendwann zu dieser Debatte kommt, welche Rolle haben wir in dieser Demokratie? Es gibt in den USA in meiner Wahrnehmung generell nochmal sehr, sehr viel höhere Standards darüber, wie Journalisten sich in der Öffentlichkeit zu verhalten haben. Also ein Beispiel, NPR und die New York Times, ich nehme mit Sicherheit an, auch die Washington Post, lässt neue Redakteure schreiben, dass sie auch in ihrem Privatleben nicht an Demonstrationen teilnehmen dürfen. Und mit Demonstrationen ist gemeint bis hin zu, was weiß ich, Fridays for Future oder sowas. Weil der Gedanke ist so, es darf einfach nicht sichtbar sein, dass du sonst eine Meinung hast. Es gibt diese große Überschrift von The View from Nowhere. Das wäre eine Debatte, die ich mir wünschen würde, dass es sich wegbewegt von dieser Personalfrage hin, müssen wir nicht The View from Nowhere irgendwo aufgeben und diese, auch so dieses dieser Both-Sidism. Damit meint man, beide Seiten sind eigentlich genauso schlimm. Und Donald Trump ist zwar ein Lügner, aber hier ist das, was die Demokraten machen. Was dazu führt, dass, also vor 8 Jahren hat es dazu geführt, dass über Hillarys E-Mails so geschrieben wurde, als sei es genauso schlimm. Und jetzt haben wir, man hat halt immer diesen Versuch, dadurch, dass die USA auch solch ein binäres System sind mit den beiden Parteien, man hat immer den Versuch und auch die Versuchung, so zu tun, als seien die Demokraten genauso schlimm wie die Republikaner. Und meines Erachtens hat das sehr, sehr lang funktioniert, als beide Parteien sich noch an Regeln und an einen Dekor gehalten haben. Aber die Republikaner geben das jetzt so massiv auf, dass du meines Erachtens mit diesem View from nowhere gar nicht mehr so weit kommst, sondern dass du irgendwann das Kreuz durchdrücken musst und sagen musst, wenn wir jetzt keine Haltung einnehmen und sagen, das ist eine massive Bedrohung unseres demokratischen Systems und der vierten Gewalt im Staat, dann hast du dich irgendwann in die Bedeutungslosigkeit neutralisiert. Und das wäre eine Diskussion, von der ich mir wünschen würde, dass sie stärker stattfindet. Welche Rolle haben wir darin gespielt, Donald Trump zu enablen, zu dem zu machen, zu normalisieren, was er jetzt ist? Dass diese Diskussion stattfindet, bin ich deutlich weniger optimistisch als jetzt dieser etwas juicy Gossip, den wir im Moment wahrnehmen.
Und wenn sie stattfinden würde, würde sie rechtzeitig noch stattfinden?
Ja, für bis November? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, das muss auch einfach nach und nach von anderen, das muss auch aus anderen Quellen und vielleicht auch von unten kommen. Ich glaube nicht, dass die Läden selbst dazu in der Lage sind. Die Washington Post, und ich finde, da hast du einen guten Punkt, wenn du sagst, du nimmst die Washington Post genauso gerne wahr wie die New York Times, ist meines Erachtens in der Politikberichterstattung auch ein bisschen aufrichtiger und ein bisschen transparenter sogar als die New York Times. Die New York Times leistet sich so Menschen wie Jonathan Swan, den man ja auch in Deutschland aus diesem sehr spektakulären Trump-Interview kennt, der dann auch abgeworben wurde, hin zur Times, oder natürlich die auch sehr bekannte Maggie Haberman. Und Maggie Haberman ist so ein, das ist so auch so der Berg, auf dem ich bereit bin zu sterben, ist, Maggie Haberman ist auch eine super problematische Journalistin ganz oft, weil eben nicht klar ist, wie oft sie privat mit Trump telefoniert, weil eben nicht transparent gemacht wird, welche lange Geschichte sie mit ihm hat, und weil sie eben auch oft einfach einen Edelklatsch aus eben Trumps Wahlkampagne oder dem damaligen dann Weißen Haus so durchsticht. Und in diesem Gespräch mit haben wir eigentlich beleuchtet, wie dieser E-Mail-Skandal und die Entscheidung damals, die 5 Tage vor der Wahl oder keine Ahnung, eine Woche vor der Wahl, die Hillarys E-Mails, die damals ja nur vorkamen in den E-Mails eines anderen Politikers, das auf die Titelseite zu heben der New York Times, was es dann ja wieder auch zu einem legitimen Thema macht für CNN und Fox und blablabla, so wie die New York Times schreibt, das auf den Titel zu heben, war einer von 15 Bausteinen, der 2016 dazu geführt hat, dass Donald Trump Präsident wurde, überraschend. Da gab es noch 14 andere Fehler, aber ohne diesen Puzzlestein, dieser Puzzlestein war eine Beeinflussung von Leuten, von Wahlstimmen, und wir reden hier halt leider von einem System, in dem die Wahl sich entscheidet an weniger als 100.000 Leuten in 5 Bundesstaaten. Also die Menschen, die über diese Präsidentschaftswahl entscheiden, passen in ein Fußballstadion, und jedes von den 15 Bausteinen hat dazu geführt, weil sie alle zusammengekommen sind, sozusagen Perfect Storm, dass dann eben Donald Trump gegen Hillary Clinton gewonnen hat. Und die Tatsache, dass die Times und auch andere Medien bis heute nicht einräumen können, welche Bedeutung und welche Einflussnahme sie dort hatten, und sagen, das war nur eine journalistische, also das war quasi journalistische Notwendigkeit, wie wir das berichtet haben, merkst du ja, regt mich auf. Weil ich finde, du hättest diese Geschichte, klar, sie haben sie auf A1 gebracht, du hättest sie aber genauso gut auf Seite 16 vernünftig einordnen können, und es wäre nie so groß gewesen. Und die Tatsache, dass das auf öffentlichen Bühnen, auf Journalismuskonferenzen, im eigenen Blatt nicht so sauber reflektiert wird, um dann jetzt sehr lang, nach einer sehr langen Tirade irgendwie zu deiner Frage zurückzukommen, das sorgt eigentlich dafür, dass ich denke, intern sind die nicht so fähig. Also das wird nicht von oben nach unten kommen, diese Reflexion und diese Veränderung, sondern diese Veränderung kann nur dann kommen, wenn es mehr Medien gibt, die sozusagen von der Basis das beleuchten, die fordern, wir brauchen da etwas anderes. Oder die auch sagen, nein, wir können eine konzentriert demokratische Demokratenposition einnehmen, weil im Moment vielleicht auch bedeutet, für die Demokraten zu sein, heißt demokratisch zu sein, und für die Republikaner zu sein, heißt in ein autoritäres System abzugleiten. Aber ich glaube, das kommt eher von unten nach oben, als dass es in den Häusern von oben nach unten passieren würde.
Jetzt klingt die Art und Weise, wie die US-amerikanischen Medien mit sich selbst umgehen, trotzdem eigentlich viel besser als die Art und Weise, wie unsere bundesdeutschen Medien mit sich selbst umgehen. Würde den US-amerikanischen Medien, ich sag mal, eine Medienkritik von außen helfen? Gibt es sowas wie beispielsweise über Medien? Gibt es sowas in den USA? Also eine fundierte Medienkritik auch, die vielleicht dann sogar noch ein bisschen, ja, in bestimmte Richtungen schieben kann, die unterstützen kann, vielleicht auch in dieser Reflexion und Diskussion über sich selbst und den Umgang mit der Demokratie. Gibt es das?
Also ich glaube, es gibt das stärker als bei uns noch im Sinne von, dass es einen starken Medienjournalismus gibt. Also eben die New York Times hat Ben Mullen, der über Leute schreibt. Dann gibt es natürlich Ben Smith, der bei BuzzFeed war, der jetzt bei Semaphore ein neues Projekt hat, wo er auch einen neuen Podcast hat, in dem er über Medienprozesse berichtet. Es gab natürlich ganz lange Brian Stelter bei CNN, der ja auch am Sonntagmorgen eine eigene Talkshow hatte, die gibt es jetzt nicht mehr, die sonntagmorgens letztlich Medienkritik betrieben hat. Und sonntagsmorgens ist eine attraktive Sendezeit in den USA. Das ist so eine gelernte Zeit für so Politik-Talkshows, wo man schon sagen muss, oh wow, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so Inside Baseball, ne? Das ist ja sehr so ein Feinschmecker-Thema, was, glaube ich, auch in Deutschland dazu führt, dass es in Deutschland gar nicht so viel von dieser Berichterstattung gibt. Also ich glaube, das gibt es mehr, auch in den ganzen Häusern. Es gibt mehr Angebote. Also jetzt habe ich schon gesagt, Semaphore würde ich drauf schauen. Pointer ist noch so ein Angebot, Pointer mit Y. Da gibt es so eine Medienkritik. Und dann Columbia Journalism Review, CJR, und das Nieman Lab. Das wären alles so Angebote für, jetzt, falls jetzt jemand mitschreiben möchte, wo man das alles mal so abgrasen kann, wo auch eben Bericht erstattet wird, wo über solche Prozesse und Veränderungen im gesamten Mediensystem nachgedacht wird.
Aber helfen tut's nicht.
Ach tja, was hilft schon, die Medien zu retten, Holger? Ich weiß es nicht.
Über Medien natürlich.
Ja, eben, so, ja. Nee, helfen tut's nicht. Ich meine, der große Trend ist natürlich auch, dass es sich in den USA immer mehr segmentiert, ja. Und dass jetzt nachdem wir sehen, wie die sozialen Netzwerke auch irgendwie an Bedeutung verlieren und alle immer mehr noch in ihren eigenen Garten gehen, fragt man sich schon, okay, was ist so das Nächste, was kommt, wo überhaupt alle mal wieder um so ein Lagerfeuer drumherum sitzen und sich austauschen. Aber im Moment ist eigentlich der Trend eher, dass es sich noch mehr segmentiert und alle in ihre Substack-Newsletter Abgründe hineinschreien zu den Leuten, die sowieso schon ihrer Meinung sind.
Einen haben wir noch vergessen, Jeff Bezos. Was macht der denn jetzt eigentlich da die ganze Zeit? Macht der überhaupt irgendwas?
Also von allem, was man liest, ist, dass er tatsächlich nicht so viel macht. Dass er es auch gut findet, dass kritisch Bericht erstattet wurde über die ganzen Leute. Nach allem, was ich gelesen habe, gibt es jetzt nicht die unmittelbare Gefahr, dass er den Stecker zieht und sagt, gut, dann lassen wir es halt so. Bitte, wer die Times möchte. Ich glaube ehrlich gesagt sogar, das wäre gar nicht so schlecht, wenn es noch mehr sozusagen Milliardäre mit tiefen Taschen gäbe, denen das Geld so ein bisschen egal wäre, um sich so ein eitles Projekt wie die Washington Post zu leisten. Ich meine, man kann natürlich fragen, was ist eigentlich dessen Interesse da dran, ja? Also leistet der sich das, damit er irgendwie in Davos dann abends irgendwie sagen kann, ja, schau, wie ich mich um die Demokratie kümmere oder so. Weil, ich meine, finanziell ist es dumm, aber das, ich meine, letztlich, das kennen wir ja dann auch wieder so aus Deutschland, so Herausgeberfamilien und so, ne? Oder die Times hat ja auch die Sulzbergers und so. Aber nach allem, was man hört, ist, dass er glücklicherweise vielleicht für die Menschen bei der Washington Post nicht so viel macht gerade und keinen Druck ausübt. Aber da muss man natürlich auch wieder sagen, also klar, es gibt dann immer Leute, die reden wollen, aber wer weiß, wie viel da jetzt zumindest in den oberen Etagen hinter den Kulissen passiert und gedeichselt wird.
Hast du eigentlich irgendwelche persönlichen Kontakte in die Washington Post und kannst da aus dem Nähkästchen plaudern?
Ich glaube tatsächlich, bei der Post kenne ich niemanden. Wie gesagt, außer leider dem Eurovision-Essen mit Sally Busby. Das ist mein Claim for Fame.
Christian Fahrenbach, vielen Dank.
Dankeschön.
Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.